Was darf ich hoffen? Diese Frage stellen wir heute im Kurs Null und dazu grüße ich Sie alle herzlich aus Berlin. Mein Name ist Gregor Dornis, schön, dass Sie hier eingeschaltet haben. Zu den Grundlagen des Christseins, mit denen wir uns hier befassen, gehört zweifelsohne eine besondere christliche Expertise an Vertrauen, an Zuversicht, die Hoffnung. Wir wollen versuchen, uns heute einem großen und sensiblen Thema zu nähern und zu ertasten, welche Verheißung diesem eigentümlich offenen Schutzraum von Gegenwart und Zukunft zugrunde liegt, und haben uns dafür nach Brandenburg an der Havel aufgemacht und jemanden besucht, von dem man annehmen muss, dass er zur Frage, was darf ich hoffen, profund und ohne auszuweichen Rede und Antwort steht, Diakon Werner Kiesig. Und da steigen wir auch direkt ein. Herr Diakon, was darf ich hoffen?
Als Christ darf ich nicht nur hoffen, sondern eigentlich ganz fest darauf vertrauen, dass das, was der Herr verheißen hat, was er uns verheißen hat, die letzte große Wirklichkeit wird, nämlich, dass wir ihn schauen dürfen, wie er ist. Und dass das alles sprengt, was wir uns vorstellen, was wir uns vielleicht ausmalen, wo unsere Fantasie schon, ich weiß nicht wohin, gelangt, und trotzdem wird es vermutlich alles nicht sein gegenüber dem, was uns dann wirklich erwartet. Ich glaube, vom Don Bosco gibt es das Wort. Es ist alles ganz anders, das er seinem Freund mitgeteilt hat. Und ich denke dabei auch immer an meinen alten Pfarrer, der immer gesagt hat, alles, was wir aussagen, können wir sagen, es ist auch noch tausendmal ganz anders. Das eine stimmt, aber es ist noch tausendmal ganz anders. Und was wir hoffen dürfen, ist, dass wenn wir seinen Weg gegangen sind, wir bei ihm ewig leben werden in ewiger Freude und dass das eine Sache ist, die wir in einer Ewigkeit nicht ausschöpfen werden, dass uns immer und immer und immer wieder noch irgendwo etwas zuwächst. Es ist eigentlich unglaublich und unvorstellbar. Und ich denke doch, dass das so ist. Und weil ich das denke und weil ich das glaube und weil ich darauf vertraue, deshalb kann ich so leben, wie ich lebe.
Dann werden wir einfach mal ganz konkret, Diakon Kiesig. Wie sieht denn so eine Hoffnung konkret im Leben aus?
Die Hoffnung konkret im Leben ist, dass mich viele Dinge bedrängen, bedrohen, dass ich vor vielem Angst habe, dass ich in Unsicherheit bin, dass ich manchmal in Wut gerate, dass ich an mir selber zu zweifeln anfange und dass ich dann sage, Herr, du weißt alles. Du bist da, das ist deine Verheißung. Und das Wort, das ich gerade in den letzten Monaten mir immer wieder selber sage, weil bestimmte Dinge mir immer wieder auf der Seele liegen, mein eigenes Unvermögen in einem bestimmten Bereich. Und dann sage ich, du sagst, meine Gnade genügt dir. Und dieses Wort ist das Wort, das mich dann trägt, weil ich, manche sagen, sie haben Zweifel, ob es Gott gibt. Ich habe nicht den Zweifel, dass es ihn gibt. Ich weiß, dass es ihn gibt. Ich weiß, dass dieser Herr Jesus Christus da ist, dass das, was er gesagt hat, dass seine Verheißung wahr ist. Und ich weiß, dass jedes Mal doppelt gut, wenn ich eine Radio Horeb-Sendung gemacht habe, wenn ich die Predigt halten durfte, und ich habe viele Predigten in meinem Leben gehalten, wenn ich eine Beerdigungsansprache gehalten habe, wo die einzige Vorbereitung ist, dass ich die Leute frage, um mir ein Bild zu machen von dem Verstorbenen, und dann wird nur gebetet, sage du, was zu sagen ist durch mich, lass mich einfach nur dein Mund sein, lass mich deine Worte sprechen, und manchmal bete ich das noch auf dem Weg zum Lesepult unterwegs und bewahre mich davor, meinen eigenen Quark zu reden. Und von daher weiß ich das, ich weiß es immer erst hinterher, dass das funktioniert. Das ist ein ungutes Wort, aber jetzt fällt mir kein besseres ein, dass er die Wirkursache ist, dass das so wird und dass das so geht und dass das so gut ist und dass das Hörerecho hinterher dann kommt und bestätigt und sich die Leute bedanken. Und neulich durfte ich eine Festpredigt zum 80. Geburtstag eines Priesters halten und dann kamen auch hinterher die Leute, haben gesagt, ach, das tat uns gut und Sie können ruhig mal öfter kommen. Ich sagen Sie das meinem großen Chef, von dem ich weiß hinterher erst, was ich gepredigt habe, nicht vorher. Ich habe manchmal 1000 Ideen in meinem Kopf und manche lässt er mir dann auch. Und manchmal ist es ganz anders. Gerade am letzten Sonntag, ich habe gedacht, was wirst du heute predigen zu diesem 80. Geburtstag? Und dann bin ich hinterher ganz baff und bin ganz klein und denke, mein Gott, was machst du mit mir? Und du weißt um meine Schwachheit, du weißt, wie ich um viele Dinge ringe und du weißt, wie viel falsches Futter ich mir irgendwo immer wieder einverleibe. Und du machst es trotzdem. Und das Wichtigste ist, das ist mein Wort, mich ihm hinzuhalten. Und wenn der aus einem jungfräulichen Mädchen, habe ich vorhin erst einer Radio Horeb-Hörerin, die mich angerufen hat, gesagt, wenn der in ein so junges, jungfräuliches Mädchen das größte Geschenk der Menschheit legen kann, dann kann er auch mit mir als Werkzeug was anfangen, wie ich immer auch sein mag und was immer bei mir nicht stimmt. Ich muss mich ihm nur hinhalten. Der schreibt auf krummen Zeilen gerade, die Worte kennen wir alle. Und der Bischof Piontek hat gesagt, Gott ruft Menschen nicht, weil sie so großartig wären, sondern er macht sie großartig, weil er sie ruft.
Das hört sich nach einer wirklich riesigen Verheißung an, Diakon Kiesig, wenn man Ihnen zuhört. Sie sprechen mit diesem Gott ganz selbstverständlich so, als ob Sie 24 Stunden, 7 Tage die Woche mit ihm leben.
Ich lebe 24 Stunden am Tag mit ihm. Das heißt nicht, dass ich unentwegt spreche. Das heißt nur, dass ich immer, wenn ich spreche, dann ist es, ich öffne mich für dich. Sag du was? Oft sagt er auch nichts und im Moment ist so eine Lebensphase, wo ich die einzige Bestätigung wirklich immer da finde, wo ich was tun darf für andere und dann merke, dass er nicht meine Wünsche, meine Bitten, meine Erwartungen erfüllt. Das ist alles nicht so wichtig. Wichtig ist, dass ich offen bin und das sage ich ihm immer wieder. Du weißt es, du weißt, wie wenig von mir da kommt und du weißt, wenn es gut werden soll, dann musst du das machen und er macht es. Und manchmal denke ich auch, eigentlich könntest du mir mal wieder antworten. Eigentlich könnte ich mal wieder deine Stimme hören. Es ist schon eine Weile her, dass ich bei der Anbetung wieder ganz happy nach Hause gegangen bin, weil ich wieder seine Stimme gehört habe, weil ich wieder gespürt habe bis ins Innerste hinein, ja, er ist da und er gibt mir das Richtige. Und ansonsten muss ich mich mit dem begnügen, was er mir zukommen lässt. Ich kann offen sein, aber wie viel er hineinlegt, das liegt in seiner Hand. Und ich weiß, dass, hab das gehört, wie lange ist Mutter Teresa auch im Dunkeln gegangen und hat auch keine Antwort gehabt. Und dann mache ich einfach das weiter, was mir einfällt und was ich meine, was jetzt dran ist. Und dann bete ich wieder und dann zeigt er mir manchmal zeigt er mir auch nicht, manchmal lässt er mich auch zappeln. Aber ich habe keinen Moment Zweifel, dass er da ist und dass ich in seiner Hand bin und dass er mich führt, auch da, wo ich es nicht begreife, wo ich es nicht verstehe, wo ich es vielleicht auch gar nicht will, sondern ganz anders will und denke, das müsste doch eigentlich. Aber er macht es so und irgendwo schaffe ich es auch immer wieder zu sagen, gut, wenn du das so machst, dann ist es okay.
Sie haben ein Stichwort genannt, Anbetung. Wenn ein unbedarfter Mensch an so etwas denkt und sich so einen Christen vorstellt, dann denkt er sich, naja, wenn der betet, dann bringt er erstmal das, was Gott schuldig ist, sozusagen, zu ihm hin und dann auch noch seine ganzen Bitten, also alles das, was er so auf dem Herzen hat. Jetzt hat sich's bei Ihnen fast so angehört, als ob das beinahe umgekehrt ist, also als ob Gott in Ihrem Gebet mehr zu Ihnen spricht, als Sie zu ihm.
Da muss ich jetzt etwas lachen. Natürlich spreche ich zu ihm viel mehr als er zu mir. Und manchmal denke ich sogar, dass ich viel zu viel spreche, dass ich ihn, um das ganz locker zu sagen, voll quatsche. Und dann fällt mir Gott sei Dank manchmal rechtzeitig wieder ein, dass er sagt, plapper nicht wie die Heiden, die meinen, die müssen viele Worte machen. Das ist eine Spannung, in der ich mich auch immer wieder bewege und wo ich auch andere Geistliche höre, die auf der einen Seite sagen, Und das ist auch biblisch begründet. Du musst dem lieben Gott auf den Wecker gehen, so wie die Geschichte mit dem Richter, wo die Frau kommt. Dieses unentwegt ihn bestürmen muss da sein. Aber auf der anderen Seite weiß ich auch, steht, mein Gott, du weißt doch alles. Du kennst doch die Leute alle, die gesagt haben, Herr Diakon, können Sie für mich beten jetzt in dieser Situation oder weil diese Krankheit jetzt auf mich zukommt oder weil die Schwierigkeit da ist, in der ich stecke. Können Sie, schenken Sie mir Ihr Gebet, Sie können das bestimmt ganz gut. Das ist die andere Seite. Du weißt doch alle und ich habe für mich selber die Kurzformel gefunden, in der ich alles unterbringen kann, was da ist, alle, für die ich Verantwortung trage, alle, um die ich mich sorge und alle, die ich vielleicht verletzt habe oder denen ich zum Ärgernis geworden bin. Und dann sage ich, weißt du, da sind sie alle drin und du kennst die alle viel besser. Ich schenke dir jetzt einfach diese Zeit meines an dich Denkens und das nenne ich dann Gebet und manchmal bete ich nur hintereinander, Herr, erbarme dich, Herr, erbarme dich, Herr, erbarme dich. Und manchmal nimmt es gar kein Ende, das Herr, erbarme dich, weil ich das für das Wichtigste halte, was wir brauchen.
Warum? Was ist das?
Wenn er sich nicht erbarmt, sind wir verloren. Denn wir sehen ja, wir wollen ja, wohin wir gucken, es ist doch eigentlich, türmen wir doch nur Müllberge auf. Wir machen große Programme, wir machen, wer weiß was alles. Aber neulich in meiner Zeitung stand eine Dame, die sich aufgeregt hat über die Radfahrer bei uns am Hauptbahnhof, das da alles. Und wo doch schon der Herr Rousseau sagt, dass die Menschen im Grunde alle gut sind. Ich habe überlegt, ob ich ihr schreibe, wenn das die Wahrheit wäre, dann dürften wir keine Hundekacke auf den Bürgersteigen haben, dann dürfte kein Müll in den Wäldern liegen, dann würde keiner lügen und betrügen und schwarzfahren bei der Bahn, dann würden wir keine Steuersünder haben. Wenn die Menschen alle grundsätzlich gut wären, dann wäre die ganze Welt gut, aber sie ist nicht gut, weil die Menschen nicht grundsätzlich gut sind, sondern weil in ihnen auch die andere Seite ist, gegen die man etwas machen muss und das Einzige und das Wichtigste, was man dagegen machen kann, ist, Herr, erbarme dich und hilf mir, dass ich das nicht mitspiele, dass ich es anders mache, auch da, wo sie mich vielleicht deswegen auslachen, wo sie ganz andere Dinge über mich sagen und auch bei mir ganz andere Dinge erfahren, weil ich auch immer Mensch bin und ausraste und nicht immer so bin, wie ich sein müsste. Herr, erbarme dich. Und dann weiß ich, dann wird's gut. Der macht es schon richtig.
Wie macht er das denn?
Wie er das macht, weiß ich nicht, aber ich weiß, dass ich hin und wieder die Früchte sehe, wo etwas geworden ist, wo sein Wirken da ist, wo ich gar nicht damit gerechnet habe. Wenn mich jemand anruft und sagt, Sie haben mir doch damals, und das ist manchmal 20 Jahre her, gesagt, das und das, und das habe ich gemacht. Und ich kann Ihnen mit Freude und Dank mitteilen, ich habe das gemacht und daraus ist was geworden. Wenn mich nach noch mehr Jahren jemand sagt, den ich zufällig bei einer Beerdigung auf dem Friedhof treffe, ich habe immer gedacht, du musst den Diakon mal anrufen, du musst dir diese wunderbare Faschingspredigt, die der bei uns gehalten hat, die musst du dir noch besorgen. Und dann denke ich, wann warst du da? Und dann weiß ich, das war vor 35 Jahren fast. Und dann sage ich, mein Gott, wenn da was hängen bleibt, dann weiß ich, dass er das macht, dass er bei Leuten was bewegt. Wenn ich die Anrufe von Hörerinnen und Hörern bei Radio Horeb kriege, dann weiß ich, dass bei den Leuten viel mehr ins Herz hineingeht, als bei mir, der ich nur ein Austeiler war, eigentlich da war. Und ich habe irgendwann ein Gedicht da gemacht, dass ich eigentlich nur das Werkzeug bin. Das Werkzeug weiß es nicht. Das Werkzeug hat das Wenigste davon. Ich sag immer, ich bin nur der Trichter, durch den das hindurchgeht, in die Flaschen, die da alle sind, oder in die Pfeifen, die da sind. Bei der Orgel kommt ja denn so großartige Musik daraus. Aber ich bin nur das, wo das durchgeht. Der Trichter bleibt der Trichter da. Der wird nicht umgeformt. Es sei denn, es ist ein Plastetrichter und es ist zu heiß, was da durchgeht. Aber das merke ich also so nicht. Ich merke die Wirkung, wie ich auf andere Leute wirke, wie das was mich bewegt, bei anderen Leuten ankommt, das ist, da erfahre ich, wie er wirkt und wie er ist. Das ist nicht so unmittelbar. Es gibt Heilige, die das ganz unmittelbar erfahren haben. Ich habe solche Erfahrungen auch. Ich wusste, dass ich aus meinem weltlichen Beruf heraus muss und was anderes machen muss mit den Talenten, die er mir gegeben hat. Und ich wusste nach, ich weiß nicht, über 2 Jahren Wartezeit, wusste ich, dass ich Diakon werden musste. Und dann haben andere Leute gesagt, als meine Weihe war nach dem Gottesdienst, wir wussten schon immer, dass sie sowas mal machen würden. Nur ich wusste es nicht. Und das ist das, wo ich wahrnehme, ja, er ist da, der macht es, der macht aus dem, was du ihm hinhältst, macht er etwas und er macht durch dich hindurch, wirkt er für die Leute. Du bist dabei nicht so wichtig, du bist nur als sein Werkzeug wichtig. Lass mich dein Werkzeug sein, dein, Franziskus sagt, Werkzeug deines Friedens. Und nicht immer bin ich das Werkzeug des Friedens, manchmal bin ich auch das Werkzeug des Unfriedens, weil ich mich mehr ärgere, als dass ich vertraue, dass es trotzdem gut wird. Aber das gehört dazu.
Kurs Null bei Radio Horeb. Wir sprechen mit Diakon Werner Kiesig über die Frage, was darf ich hoffen? Herr Diakon, jetzt haben Sie schon auch von der Wut gesprochen oder von den schlechten Tagen, die es mal gibt und von Predigten bei Beerdigungen, die Sie gehalten haben. Das sind alles Situationen, in denen es verhältnismäßig hoffnungslos scheint. Vielen. Jetzt müssen wir Sie fragen, wo ist denn da die Hoffnung? Gibt es da noch eine?
Natürlich, genau da gibt es die Hoffnung. Hoffnung ist das sichere Wissen, die sichere Zuversicht, dass das, was ich in der Bibel lese, das, was ich im Gottesdienst feiere, das, was mir in den Sakramenten geschenkt wird, die Wirklichkeit und Wahrheit Gottes ist, der Ausdruck seiner Liebe. Und von daher hat die Hoffnung einen so festen Grund in meinem Inneren, dass ich auch auf dem Friedhof halt die richtigen Worte sage. Und ich halte ja nicht nur Beerdigungen, wo die Leute alle tief fromm sind, sondern das ist ja heutzutage viel öfter ein Missionsfeld, wo ich Leute habe, die ich in der Kirche nie sehe, wenn da vereinzelt ein paar Katholiken da drunter sind. Deshalb habe ich mir eigentlich auch angewöhnt, dass ich auf dem Friedhof, meistens bin ich alleine, also keine Ministranten, kein Kreuzträger, das ist ja hier alles ein bisschen anders als in katholischen Gegenden, aber ich habe mir auch angewöhnt, dass ich auf dem Friedhof kaum mal singe, es sei denn, es ist wirklich eine absolute Mehrheit von Katholiken da, dass es eine richtige fromme Gemeinde ist. Und ansonsten nehme ich eine CD mit, habe mir eine machen lassen mit unterschiedlichen Liedern, die alle mehr Meditationscharakter haben, aber natürlich sind dann auch fromme Lieder dabei, aus der Schubert-Messe etwas oder was auch immer, habe eine bunte Mischung und mache das dann da an den Stellen, wo das passt. Also Missionspredigt, aber vom lieben Gott muss ich reden dürfen. Und vom lieben Gott muss ich an dieser Stelle reden, dass ich sage, dieses Leben wird jetzt bei dem geprüft auf Herz und Nieren und dann wissen wir, ob er so gut war, wie wir immer alle dachten, oder ob da nicht doch manches andere auch ist. Und ich sage das auch. Mit der schnellen Himmelfahrt, das ist, ich habe damit immer Probleme, selbst wenn in meinem Rituale für die Beerdigungen steht, bis wir alle bei dir sind. Ich weiß nicht, ob alle bei, ich habe das geändert und habe gesagt, zeige uns dein Licht, dass wir deinen Weg gehen, damit wir einmal alle bei dir sind. Ich habe eine Zuversicht, dass der glaubt und mit seinem Herzen glaubt und mit seiner Zunge bekennt, dass der auch dahin kommt. Aber das muss er auch. Wir kommen nicht wie ein warmer Regen, der uns überkommt. Wir kommen alle in den Himmel, habe ich bei Radio Horeb bestimmt auch schon mal gemacht. Das ist ein Irrtum. Es gibt auch die andere Seite, die dunkle Seite, wo er sagt, weg von mir. Ich weiß nicht, wer das sein wird. Aber es werden gewiss mehr sein, als wir manchmal denken. Und es werden nicht alle, ich glaube, in einem irischen Spruch kommt es so am Ende eines Segens, und wenn du in die Hölle kommst, tröste dich, du triffst viele liebe Bekannte. Das ist natürlich etwas makaber, aber ich bin ganz sicher, dass es den Ort der Läuterung, das Fegefeuer gibt, nicht nur, weil die Kirche es lehrt, sondern weil das die große Chance ist, die Gott bis zuletzt auch einräumt, noch wieder uns passgerecht zu machen für den Himmel. Denn da muss man schon irgendwo anders sein, sonst passt man nicht dazu, sonst verbrennt man in der Glut der Liebe. Da müssen wir vorbereitet werden. Und ich bin ganz sicher, dass das, was er sagt, auch, dass er zu denen sagen wird, fort von mir, ich kenne euch nicht. Und was mich am meisten immer wieder betroffen macht, das sagt er nicht von irgendwelchen Fremden, sondern das sagt er zu denen, die sagen, wir haben doch mit dir gegessen, wir haben doch mit dir getrunken. Und er sagt, ich kenne euch nicht. Und es sind nicht die anderen, es sind welche von uns. Aber ich weiß, dass keine Schuld so groß ist, die er nicht vergeben würde, wenn wir sie bei ihm abladen. Und das ist meine ganz, 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 ganz große Zuversicht. Und da weiß ich aus meinem ganz persönlichen Leben, dass ich darauf vertrauen kann, dass er das macht. Und das darf ich bis jetzt noch in jeder Osternacht singen, als Diakon im Exultet. O wahrhaft glückliche Schuld, welch großen Erlöser hast du gefunden. Da bebt es jedes Mal in mir. Das ist für mich die Mitte des Exultet. Das muss bei anderen nicht so sein, das kann. Aber das ist, ja, ich habe das irgendwann gelernt, glaube ich. Ich habe, als ich Diakon geworden bin, die erste Lesung, die ich immer hatte, wenn ich zur Krankenkommunion dann gehen durfte, war die Lesung vom Elia, der sagt, lieber Gott, es reicht. Der geht in die Wüste und will sterben. Ich habe genug, lass mich sterben. Und er sagt, ich bin nicht besser als meine Väter. Damit konnte ich immer nichts anfangen, über viele Jahre nicht. Aber das andere, dass er dann auftankt, dass er Boten schickt und immer wieder Boten schickt, dass man durch die Wüste gehen kann, das war die erste ermutigende Ansprache, die ich für die Leute auch hatte. Und erst später habe ich dann begriffen, was dieses Wort heißt, ich bin nicht besser als meine Väter. Das ganze Unratsammelsurium, was sich bei mir ansammelt, wo ich meine ganzen guten Vorsätze, die nicht geworden sind, wo ich nicht aus meiner Haut kann, wo ich immer wieder Dinge tue, der Apostel Paulus sagt, wie kommt das, dass ich das Gute will und doch das andere tue? Wenn der damit Probleme hat, die Probleme habe ich auch, dass ich bestimmte Dinge, wo ich einfach nicht gegen ankomme, wo ich immer wieder erliege und immer wieder schwach werde und genau weiß, das ist eigentlich verkehrt und du machst es trotzdem, du kommst davon nicht los. Und dann sagt er, meine Gnade genügt dir, bring es nur zu mir, sag es immer wieder. Und wenn du heute Abend sagst, das war wieder Mist, dann und weißt, dass das morgen wieder so sein wird, dann bring es trotzdem zu mir, dann wird der Berg nicht so groß, dann geht es zu machen, dann wird es abgetragen. Und das ist das, was der Elia begriffen hat. Ich bin nicht besser als meine Väter. Ich habe zuerst auch das Problem, aber du kannst es trotzdem gut machen, denn du kommst zu mir. Du kommst zu mir in die Wüste. Du kommst zu mir in meinen Hunger. Du kommst zu mir in meine Sehnsucht. Und du bringst mir nicht Torte und Eierkuchen, sondern du bringst mir Brot und Wasser, das harte Brot des Alltags, in dem müssen wir aushalten, in dieser einfachsten aller Nahrungen und trotzdem das Notwendigste. Was wären wir ohne Brot? Was wären wir ohne Wasser? Auf alles andere können wir verzichten. Aber Brot und Wasser brauchen wir. Und deshalb ist heute manches so schwierig, weil wir nicht mehr Brot und Wasser haben, sondern weil wir so viel anderes haben, so viel Überflüssiges, so viel Delikatessen, die uns an vielen Stellen gar nicht gut tun.
Was darf ich hoffen? Das fragen wir heute im Kurs Null hier bei Radio Horeb, Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Was Sie gerade gesagt haben, klingt geradezu unglaublich, Herr Diakon. Sie haben gesagt, Sie können die Schuld abladen, Sie können alles zu diesem Gott bringen. Und wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass das wirklich zum Beispiel eine Schuld ist oder dass ich wirklich was Verkehrtes gemacht habe, dann würde ich ja bei einer Dimension wie Gott, wenn jemand davon spricht, ehrlich gesagt davon ausgehen, dass es dann so richtig rauscht im Karton, dass ich sowas von einer Gardinenpredigt bekomme und eine Strafe aufgebrummt und Sie sagen, Ihr Gott sagt Ihnen, Sie sollen ihm Ihre Schuld bringen und dort, ja, wie Sie es formuliert haben, abladen. Das müssen Sie mal klären.
Das macht halt den großen Unterschied aus zwischen Gott und uns. Wir haben die Strafpredigt, wir haben die Gardinenpredigt, wir haben die Zurechtweisung und nach der Heiligen Schrift die brüderliche Zurechtweisung, wenn alles andere nicht mehr hilft. Ich habe solche brüderliche Zurechtweisung mal erfahren und habe ganz schön darunter gelitten, weil das so unberechtigt war, wie nur irgendwas unberechtigt sein konnte. Aber das spielt keine Rolle dabei. Aber das ist das, wo wir uns so ganz, ganz schwer tun, dass seine Liebe so riesengroß ist. Der sagt nicht so im Donnerwetter, was machst du denn nun schon wieder, sondern der sagt, mein Kind, was machst du denn nun schon wieder? Ich hab dir doch gesagt, wie das geht. Ich hab dir doch gezeigt, wie das geht. Ich hab dir doch vorgemacht, wie das geht. Was machst du schon wieder? Ich hab euch doch die Gebote gegeben, sagt Gott. Die Gebote, die euch helfen, den richtigen Weg zu gehen. Was soll ich denn nun noch machen? Ich denke dabei immer an einen Verkehrspolizisten, dem ich in Berlin begegnet bin. Ich bin mit einem Auto voller Kinder gefahren und musste die am Ostbahnhof abliefern, weil die nach Zinnowitz zur Kur mit dem Bus fahren sollten. Und dann war eine Umleitung und noch eine Umleitung. Und ich habe auf die Uhr geguckt und habe gedacht, du schaffst es nie, bis um 7 am Ostbahnhof zu sein. Und du fährst jetzt einfach eine Straße, die du kennst und die du weißt und fertig. Und dann war da aber das Linksabbiegen nicht gestattet. Und hinter dem Linksabbiegen steht der Wachtmeister, hält mich an und sagt, was machen wir denn? Wir haben die Straße bemalt, dass kein Linksabbiegerpfeil drauf ist. Wir haben ein großes Schild an die Seite gestellt mit Pfeilen drauf, ohne ein Linksabbiegen. Und wir haben ein Verbotsschild hingestellt, Linksabbiegen verboten. Was sollen wir denn nun noch machen? Und dann habe ich gesagt, wie mir war und was ich. Und dann hat er gesagt, der Kraftfahrer passt besonders auf und wenn er so viele Kinder hat und nun hauen sie ab. Und das denke ich, das ist das, was Gott macht. Pass auf, bemühe dich. Und wenn es schief geht, komm zu mir, ich helfe dir wieder weiter. Was soll ich denn noch machen? Du hast alle Mittel und Möglichkeiten. Und das Entscheidende ist, dass du zu mir kommst. Dass du zu mir kommst. Kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Kommt, die ihr schwere Lasten zu tragen habt, so wie es heute heißt. Kommt zu mir, der verlorene Sohn. Wir reden heute mehr vom barmherzigen Vater. Ich muss nur umkehren und dann wird alles gut. Ich muss nicht den Schaden, den ich angerichtet habe, wer kann den gut machen? Wer kann das böse Gerede, was er in die Welt gesetzt hat, wer kann das zurückholen? Kann er nicht. Der Einzige, der das kann, ist er, dass er sagt, ich halte das auf einem Minimum, dass es nicht zu viel Unheil anrichtet. Das kann er. Ob er das macht, ist auch noch eine andere Frage. Aber er ist der Einzige, der das kann. Und darauf darf ich vertrauen, dass er das tut, dass er mir schon ernst auch sagt, du, das ist nicht in Ordnung. Aber nicht die Gardinenpredigt. Nicht die Gardinenpredigt. Nein, die kommt nicht. Und je mehr, ich denke das immer, je mehr ich von dieser Liebe etwas begreife, desto mehr weiß ich auch, dass das nicht die Gardinenpredigt gibt. Und ich weiß, manche Leute gehen viel öfter zur Beichte. Aber ich weiß, dass ich manchmal, ich gestehe das, im Beichtstuhl einfach heule, weil ich sage, du hast hier viel mehr Danke zu sagen, dass der dich trotzdem nimmt und dass nicht das andere die Rolle spielt, sondern, da sind wir wieder beim Anfang, dass du dich ihm hinhältst und er mit dir machen kann, dass er über dich verfügen kann, dass der dich nimmt und dich dahin stellt, wo du gebraucht wirst, nicht wo du meinst oder was du erwartest, sondern wo er meint, dass du hin. Und wenn er dich zappeln lässt, dann musst du halt zappeln auch. Das gehört auch dazu. Wenn er mir nichts Besonderes zeigt, dann mache ich nichts Besonderes. Dann mache ich das Alltägliche, was ich habe, in Büchern, in Ratgebern und ich weiß nicht, was alles. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, das kann man machen ohne große Programme. Erich Kästner hat mal gesagt, lasst das Programm und bessert euch drauf los. Das mache ich dann. Und wenn ich es weiß, dann mache ich das und ich kann halt nur von mir reden, dass er mir an bestimmten Stellen ganz genau gezeigt hat, worum es geht und dass ich viele, viele Male bei Besuchen oder auch bei Briefen oder auch bei Anrufen vom anderen Ende gehört habe, manchmal sogar im schlechten Deutsch, Ihnen schickt heute der Himmel. Dass ich da bin bei Leuten. Ich habe heute so sehr an die gedacht. Ich habe gedacht, heute müsste der Diakon mal kommen oder auch als ich als Fürsorger noch tätig war, dass ich im richtigen Moment da bin, wo einer das braucht, was ich habe. Und ich weiß nicht mal, dass ich es habe. Ich habe das auch schon oft gesagt, wenn die Leute sagen, woher wissen Sie denn das? Ich sage, ich weiß nur, dass ich da einen Rucksack trage. Und was da alles drin ist, ich weiß es nicht. Ich weiß es immer nur, wenn ich da was rausholen muss, dass das dann da ist für die Leute, dass ich das richtige Wort habe. Und um nochmal auf die Beerdigungen zurückzukommen, das war eine nicht kirchliche, aber das bitte ich mir aus bei den nicht kirchlichen Beerdigungen, dass ich auch vom lieben Gott etwas erzählen darf, sonst sollen sie sich einen Redner holen. Dann habe ich so eine Beerdigung gehabt, auch bei einem ganz lieben Bekannten, der war mit Kirche nicht viel zu tun hatte, aber irgendwo schon noch gläubig war. Und dann steht vor mir, als ich die Beerdigung in der Halle ist zu Ende und wir gehen also zum Grab, dann geht man raus, dann wartet man, dass der Sarg oder die Urne rausgetragen wird. Und dann steht vor mir so eine kleine alte Dame, guckt mich mit großen Augen an und sagt, so möchte ich auch beerdigt werden. Dann sagt man nichts mehr, dann sagt man nur, Herr, du weißt alles, du weißt, was hier gebraucht wird und du hast mir wieder das Richtige gegeben. Was bei den anderen ankommt, weiß ich nicht. Aber die Echos, die da kommen, die reichen aus, dass man weiß, es ist so, mach es einfach. Warte nicht darauf, dass ein Echo kommt, sondern mach es einfach. Und die Dosis, die er einem zumisst, ist dann schon so, dass man nicht unbedingt Übermütigkeit und in Selbstherrlichkeit vergeht, sondern dass das so das Maß ist, dass man nicht nur noch sich aufreibt und sagt, hast du denn wieder, sondern ja, es wird schon gut sein. Und wenn du es so gemacht hast, hinterher ist sowieso alles zu spät, kannst du sowieso nicht mehr ändern. Aber mehr als um den Heiligen Geist vorher beten, kannst du auch nicht. Also dann musst du das auch nehmen, was er sagt und nicht, was du willst.
Sie scheinen in einer sehr lebendigen Beziehung mit dem zu sein, von dem Sie hier die ganze Zeit erzählen und von dem Sie, auf den Sie alle Ihre Hoffnung setzen oder in dem alle Ihre Hoffnung gründet. Wenn ich jetzt aber jemand bin, zum Beispiel bei so einer Beerdigung und jetzt zum ersten Mal vielleicht von dem gehört habe und das, was er verheißt, wie lange muss ich denn da warten, bis ich zum Gespräch vorgelassen werde? Also muss ich da eine Nummer ziehen und kriege dann meinen ersten Termin? Ich kann ja nicht so wie Sie, so ein alter Hase, da durchmarschieren zum lieben Gott, sondern wie fange ich das an?
Ich weiß das nicht, ob es da ein Rezept gibt. Ich weiß immer nur, was mir begegnet ist. Und wenn Sie das so fragen, dann fällt mir eine Begebenheit ein. Ich weiß nicht, ob ich die schon mal irgendwo erzählt habe. Als junger Fürsorger in Brandenburg hatte ich einen Strauß auszufechten mit der sogenannten Jugendhilfe Heimerziehung, einem Referat beim Rat der Stadt, wo es um Kinder und Jugendliche ging, Heimunterbringung und Pipapo, Familienberatung und ja, und da war die Dame, die da das Referat leitete, war eine Atheistin. Sie war keine Gläubige, sie war keine, nicht eine Gegnerin oder was, aber das war halt so. Aber wir haben ein gutes Miteinander und Zueinander gefunden und ich, der kirchliche Fürsorger, und sie, wir haben den Strauß ausgefochten. Wir sind mit meinem Dienstwagen noch dahin gefahren, wo der Vater war, und räumten da aus, weil der Schriftkram alles nicht funktionierte. Aber das alles nur als Vorspiel. Und dann haben wir uns, ich habe dann irgendwann damit nichts mehr zu tun gehabt, eine Weile ging das noch. Und dann habe ich sie nach vielen Jahren irgendwann mal wieder auf der Straße getroffen und wir sind ins Gespräch gekommen und dann war sie schon im Ruhestand und dann hat sie gesagt, besuchen Sie mich doch mal und hat mir gesagt, wo sie wohnt. Und dann habe ich sie auch besucht da und dann kamen wir auf Glauben zu sprechen. Und jedes Mal, es waren ein paar Besuche, kamen wir auf Glauben zu sprechen. Und eigentlich hat sie am Ende immer gesagt, ich beneide sie darum, dass sie glauben können. Ich kann nicht glauben. Ich kann nicht glauben. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber ich kann nicht glauben. Und dann kriegte ich irgendwann einen Anruf. Ich bin Frau so-und-so, mich kennen Sie nicht, aber meine Mutti kennen Sie. Das war die Dame. Und die liegt im Krankenhaus und die hat Krebs. Und die will keinen von ihren Kindern sehen. Die hat gesagt, der Herr Kiesig muss kommen. Würden Sie denn dahin gehen? Ich sage, na, da gehe ich dahin. Ich weiß noch wie heute, ich habe das auch schon an anderer Stelle erzählt, ich weiß es wie heute, es war ein Donnerstag. Und ich bin Donnerstag Nachmittag ins Krankenhaus, habe die Schwester auf dem Flur getroffen, habe gefragt, in welchem Zimmer. Ach, sagt sie da, na, die macht uns ja das Leben schwer, die wollte schon aus dem Fenster springen. Sowas von unleidlich und sowas von aufsässig haben wir schon lange nicht gehabt, aber nur gut. Und dann bin ich in die Stube gegangen und dann hat sie mich angestrahlt, hat gesagt, Sie können mir hier raushelfen. Das hält hier keiner aus, das geht nicht. Was hier ist, Sie können mir heraushelfen. Habe ich gesagt, liebe Frau so und so, ich kann Ihnen hier nicht raushelfen. Ich weiß, dass Sie so krank sind, dass Sie 24 Stunden am Tag eine Betreuung brauchen und kein Arzt entlässt Sie nach Hause, wenn Sie die nicht haben. Ich kann Ihnen nicht raushelfen. Ich kann Ihnen vielleicht helfen, damit umzugehen, was Ihnen hier widerfährt. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie, ich weiß ja, das klingt mir noch im Ohr, ich kann nicht glauben. Ich weiß, wie schwer Sie sich damit tun, aber ich sage Ihnen was. Beten Sie, dein Wille geschehe. Nichts anderes. Sie müssen nicht das Vaterunser auswendig lernen. Sie müssen nur sagen, so oft, wie Sie es können, und wenn Sie es 100 Mal hintereinander, sagen Sie, dein Wille geschehe. Nichts anderes. Ob Sie daran glauben, ob Sie meinen, dass das eine Wirkung hat oder nicht, machen Sie es einfach. Wir haben dann noch ein bisschen so geredet. Ich bin dann wieder gegangen, ich bin am Freitag wieder hingegangen. Weil ich ja wusste, dass es auch ernst ist. Hab die Schwester auf dem Flur getroffen. Die Schwester guckt mich mit großen Augen an und sagt, was haben Sie denn mit der Frau gemacht? Ich sag, wieso? Sagt sie, wir haben keine Probleme. Es ist alles gut. Wir haben keine Sorge mehr, wir haben keine, was haben Sie gemacht? Ich sage, das kann ich Ihnen nicht sagen. Aber ich habe gemerkt, es hat funktioniert. Dann hat sie mir am Freitag gesagt, ich muss doch noch für meine Kinder leben. Ich habe mein ganzes Leben für meine Kinder gelebt. Habe ich gesagt, Sie müssen nicht für Ihre Kinder mehr leben. Ihre Kinder sind alle groß. Die haben alle ihr eigenes Leben. Und wenn Sie für Ihre Kinder jetzt noch was tun wollen, dann, Sie haben sicher gebetet, dein Wille geschehe. Und da hat sie gesagt, ja, das habe ich gemacht. Dann tun Sie das jetzt wieder und stellen Ihre Kinder an die Seite und nehmen die mit dazu. Auch für meine Kinder, dein Wille geschehe. Natürlich redet man noch ein bisschen mehr, das ist jetzt auf den Punkt gebracht. Ich bin Freitag nach Hause gegangen wieder, ich bin am Sonnabend wieder hingegangen. Und da war die ganze Stube, ihre Krankenstube voll, waren ihre Kinder und Enkel und alles war da. War natürlich kein Gespräch. Ich habe gesagt, ich wollte nur noch mal gucken und bin wieder gegangen. Ich konnte am Sonntag nicht, weil ich am Nachmittag einen Gottesdienst hatte und bin am Montag vormittag, denke, musst gucken. Bin am Montag vormittag hingegangen. Da sagt die Schwester heute Morgen um 5 Uhr, ist sie zu unserer aller Überraschung ganz friedlich gestorben. Es ist alles gesagt, es ist alles gemacht, es ist alles losgelassen, es ist alles in seine Hände gelegt. Und das hat bei einer Frau in Anführungsstrichen funktioniert, die sagt, ich kann nicht glauben. Und es gibt natürlich auch mir wieder Bestätigung, Sicherheit. Ja, das ist das Richtige, was du machst. Ich habe zu einer katholischen Haushaltskrankenpflegerin auch gesagt, die gesagt hat, wir dürfen doch eigentlich gar nicht mit den Leuten beten. Ich sage, dann beten Sie nicht mit den Leuten, sondern dann sagen Sie, ich bete für Sie heute. Ich bin katholisch, Sie müssen nicht mitbeten. Und wenn Sie sich das jetzt auch verbeten, dann mache ich das auch nicht laut. Aber wenn Sie wollen, dann mache ich das für Sie. Das Entscheidende ist, dass er da ist, dass das nicht eine Ansichtssache ist, sondern er ist da und er ist auf der anderen Seite und er wartet doch nur auf uns. Wie in dem schönen Gleichnis vom verlorenen Sohn. Wie viele Jahre habe ich gebraucht, bis ich begriffen habe, was das bedeutete, dass der Vater ihn von Weitem kommen sieht. Ich habe das schon irgendwann bestimmt gesagt. Wie oft ist der an die Tür, ist der ans Fenster gucken gegangen, dass der Sohn endlich kommt. Da steht nicht drin, wie viele Monate oder wie viele Jahre der weg war. Da steht nur, er sah ihn von Weitem kommen. Das ist Gott. Das ist Gott, ja. Nur darauf wartet, dass einer kommt. Und von daher können wir eigentlich nicht, ob das immer im Bußsakrament sein muss, ist noch eine andere Frage. Es gibt auch die ganzen anderen Möglichkeiten und von daher, ich nehme das, was wir als Angebot haben, ernst. Und deshalb bin ich auch so traurig, dass in die Heilige Messe so oft reingeplumpst wird mit irgendwelchem Gerede, anstatt, wie mein alter Pfarrer sagte, immer, das war eine Stereotype, wo ich manchmal gedacht habe, ich könnte auch mal die andere Variante nehmen, aber das war seins. Bevor wir das Wort Gottes hören und das Opfer Christi feiern, wollen wir uns besinnen und unser Herz bereiten. Und dann war eine Pause und dann kam, wir bekennen, dass wir gesündigt haben. Und dann kam aus der Gemeinde, kam das Herr Pfarrer, wir möchten das Ich auch mitsprechen. Ich bekenne.
Die Frage, was darf ich hoffen, war heute das Thema im Kurs Null hier bei Radio Horeb. Die Homepage unseres Radios hält in Kürze einen Podcast dieser Sendung für Sie bereit, horeb.org. Dort finden Sie dann auch im Tagesprogramm der Sendung eine Möglichkeit, mit einem Klick eine CD dieser Sendung zu bestellen oder wählen Sie einfach in Deutschland die 08328 921 120 und bestellen bei unserem CD-Dienst einen CD-Mitschnitt dieser Sendung. Hier geht es gleich weiter mit dem Abendlob der Kirche. Wir schalten ins Koblenzer Kloster Bethlehem zu den Klarissenkapuzinerinnen und beten die Vesper mit Angelus. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich freue mich, wenn Sie auch in der nächsten Woche wieder mit dabei sind. Und natürlich beschließt diese Sendung Diakon Werner Kiesig.
Ein Gedicht. Es heißt Brandstifter. Wir saßen zusammen in fröhlicher Runde, Geburtstag zu feiern, wie man das so macht. Es war schon zur späten Nachmittagsstunde. Ich weiß nicht, wer uns auf das Thema gebracht. Der Pfarrer von Russland, mein Neffe, der hier. War ich es sogar, der einfach gefragt, zwischen Kaffee und Bier, wie man manchmal was sagt. Wie geht das in Russland mit Kirche und so? Da ist's doch so anders. Ein Land riesengroß. Bist du da als Pfarrer gefragt und auch froh? Was ist denn bei euch denn alltäglich so los? Du gabst darauf Antwort, wie könnte es sein? Erzähltest von manchem, das leicht und was schwer. Wie viel es da geht, auch wie oft man allein und wie oft man nur wäre die Feuerwehr, die ausrückt, um möglichst noch etwas zu retten, bevor auch das Letzte verloren noch ging. Wie deutlich noch oft der Vergangenheit ketten, wie vieles sehr häufig genau daran hing. Und wie du so sprachst, fiel die Schwägerin ein, fast nur im Vorbeigehen, nur eben mal so. Nicht Feuerwehr, nein, Brandstifter müsstet ihr sein. Dann brenne der Glaube gewiss lichterloh. Um Feuer zu bringen, kam er auf die Erde. Genau das fiel sofort mir als Bibelwort ein. Und da, wo es brennt, mag nur klein sein die Herde, da kommt in das Dunkel ein göttlicher Schein. Das gilt's zu begreifen, im Hier und im Heut, ob Russland, ob Asien, ob gleich nebenan. Dann wird aus Zeit Heilszeit, die spüren man kann. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, dieses Feuer, das brennt, das die anderen entzündet. Und dass das gelingt, immer wieder. Dazu möge der Herr, unser Gott, Sie segnen, der nur darauf wartet, dieses Feuer immer wieder zu entfachen. So sei er Ihnen nahe, der, an den wir glauben, auf den wir hoffen, dem wir unsere ganze Zukunft überlassen können, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.